Guten Morgen miteinander. Wir lesen Gottes Wort aus Psalm 145, die Verse 14 bis 18. Der Herr stützt alle, die da fallen, und richtet alle Gebeugten auf. Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigest alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Liebe Gemeinde, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Gerechtigkeit ist ein Wort, ein Begriff, der uns Menschen von unserer Kindheit her beschäftigt. Es gibt wohl kaum einen Menschen, ob er nun weiß, schwarz oder gelb sei, der sich nicht bewusst oder unbewusst und manchmal sehr stark mit dem Begriff Gerechtigkeit auseinandersetzt. Schon als wir noch Kinder waren, wurde unsere Ungerechtigkeit oder wurden uns Ungerechtigkeiten sehr schmerzlich bewusst. Mutti ist ungerecht. Sie hat meinem Bruder ein größeres Stück Kuchen gegeben. Meine Schwester darf noch spielen draußen und ich nicht. Das ist ungerecht. Papi straft meinen jüngeren Bruder immer mehr als mich. Das ist nicht gerecht. Das Kind wünscht von Herzen, dass es gerecht behandelt werde und dass auch in seinem Umfeld Gerechtigkeit herrsche. Allerdings entwickelt der Mensch mit zunehmendem Alter eine eigene Auffassung von Gerechtigkeit. Er schätzt es, wenn man ihn seiner Meinung nach gerecht behandelt, sei es im Beruf, in seinem Bekanntenkreis und auch in der Gemeinde. Was nun Gerechtigkeit wirklich ist, das kann aber von Mensch zu Mensch, von Land zu Land sehr verschieden gedeutet werden. Die Kommunisten sagen, unser System ist gerecht, da gibt es weder Arme noch Reiche, solche, die ohne Anstrengung alles haben und solche, die trotz aller Anstrengung nichts haben. Unser System ist gerecht. Die Diktatoren sagen, der Mensch kann gegenüber anderen gar nicht gerecht sein, weil er immer zuerst an sich selber denkt. Also, man muss ein System einem Menschen aufzwingen, wenn man will, dass er gerecht handle. Die Demokraten sagen, unser System ist gerecht, da entscheiden nicht Einzelne über alles, sondern eine Mehrheit und die Minderheit fügt sich in den Entscheid. Das sind einige Beispiele, ganz banale aus der Welt zum Thema. Es ist deshalb logisch, wenn ein Mensch zu fragen beginnt, was denn eigentlich Gerechtigkeit sei und wo Gerechtigkeit zu finden sei. Diese Frage muss am Ursprung des Menschen bei seiner Entstehung gestellt werden. Und die Frage lautet dann nicht mehr, ist der Mensch gerecht, sondern ist der gerecht, der den Menschen erschaffen hat? Diese Frage stellt sich der Mensch aber meist nicht sachlich, sondern ganz spontan und gefühlsmäßig aus eigener Erfahrung und da ist dann die Antwort meist sehr schnell zur Hand. Nein, Gott ist nicht gerecht. Er kann nicht gerecht sein. Wie würde er sonst das alles zulassen, was in der Welt abläuft? All dieses Leid und er macht keine Unterschiede. Oft geht es den Braven und Frommen viel schlechter als denen, die seine Gebote halten und an ihn glauben. Also Gott kann nicht gerecht sein. Vom menschlichen Standpunkt aus kann man einer solchen Auffassung eigentlich recht wenig entgegenhalten. Sogar Paulus schreibt im 9. Kapitel des Römerbriefs einige Beispiele auf, die eigentlich fast in diese Richtung gehen. Aber er weiß dies ganz genau und plötzlich sagt er, ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Also plötzlich werden wir in die Realität Gottes versetzt. Was weiß der Mensch denn von Gottes Gerechtigkeit? Können wir Gottes Gerechtigkeit verstehen? Ich möchte heute Morgen anhand von 4 Bibelabschnitten in der Heiligen Schrift auf dieses Thema eingehen. In diesen Begebenheiten wird uns gezeigt, wie wir Gottes Gerechtigkeit verstehen können. Der erste Abschnitt steht im Matthäusevangelium. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Hausherrn, der Arbeiter einstellte in seinen Weinberg. Jedem Tagelöhner verspricht er den Lohn von einem Denar. Dann ruft er die Arbeiter zusammen am Abend und zahlt ihnen den Lohn aus. Und er beginnt bei denen, die zuletzt in der letzten Stunde angefangen haben zu arbeiten. Und die, die früher eingetreten sind, dachten natürlich, sie würden mehr erhalten. Und sie haben auch gemurrt wider den Hausherrn und fanden es ungerecht, nur so viel zu erhalten wie jene, die nur eine Stunde gearbeitet hatten. Dazu lesen wir dann in Matthäus 20, die Verse 13 bis 15. Und dort steht: Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder siehst du darum scheel, dass ich so gütig bin? Nach menschlichem Empfinden hatten einige wirklich weniger bekommen, als sie verdient hatten. Aber der Hausherr spricht in seiner Rechtfertigung nicht von der Arbeitszeit, von dem, was geleistet wurde, sondern er spricht von den Anstellungsbedingungen. Haben wir nicht einen Denar miteinander vereinbart? Ihr bekommt nicht für das, was ihr geleistet habt, sondern für das, was wir abgemacht haben. Wenn diese Lösung auch unserem Empfinden über Lohn und Verdienst widerspricht, so ist sie doch sehr menschlich. Das Brot kostet für den, der am Morgen mit Arbeiten begonnen hat, und für den, der in der letzten Stunde erst angefangen hat, genau gleich viel. Darum hat der Hausherr nicht in erster Linie die Leistung im Auge, sondern das Wohlergehen seiner Arbeiter. Er hält sich an die Abmachungen und er ist gütig gegen die, welche eigentlich weniger Lohn zu gut hätten. Ist dieser Hausherr nicht vorbildlich in seinem Tun? Wie reagieren die Arbeiter auf seine Rechtfertigung? Sie schweigen. Der zweite Abschnitt steht ebenfalls im Matthäusevangelium. Jesus erzählt das Gleichnis von einem König, der seinem Sohn ein Hochzeitsmahl veranstaltet. Er sendet seine Knechte aus, um einzuladen, wer kommen wollte. Und die Leute kommen zur Hochzeit. Und dann lesen wir in Matthäus 22, Vers 11 bis 13, Als aber der König hineinging, die Gäste zu besehen, sah er daselbst einen Menschen, der kein hochzeitliches Kleid trug. Und er sprach zu ihm: Freund, Wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Die Einladung ist an alle ergangen. Gekommen sind, die kommen wollten. Aber es gibt eine Bedingung dabei. Es besteht Kleiderzwang. Ohne hochzeitliches Kleid kann man nicht an der Hochzeit teilnehmen. Einer denkt, dass dieser Kleiderzwang für ihn nicht gelte. Und ihm passt dieser Kleiderzwang nicht. Ihm passt überhaupt keine Vorschrift. Wenn man ihn fragt, warum er denn so reagiere, dann hat er für sich eine gute Rechtfertigung. Ich bin eben so, wie ich bin. Und ihr müsst mich nehmen, so wie ich bin. Oder ihr könnt es auch lassen. Mich kümmert es nicht. Man kann von mir nicht verlangen, dass ich etwas tue, das mir nicht passt. Ich lasse mich grundsätzlich in kein Thema zwängen. Er denkt, genau so, wie die meisten Menschen heute denken. Nämlich, es muss stimmen für mich. Das heißt, es muss für mich passen. Es muss für mich stimmen. Sie nehmen in Kauf, alles gehen oder fahren zu lassen, wenn es nur für sie stimmt. Darum haben wir auch so viele Ehen, die auseinandergehen. Weil sie irgendetwas anderes finden und sagen, es muss für mich stimmen. Diese Auffassung hat dieser Mann hier. Und nun steht da dieser Mann und der König sagt, warum bist du da und hast kein hochzeitliches Kleid an? Der König, und das sehen wir immer wieder in der Bibel, Gott gibt uns die Möglichkeit, uns zu rechtfertigen. Er verurteilt nicht, sondern er fragt, Adam, wo bist du? Oder warum hast du das getan? Oder warum bist du da? Und nun kann der Mensch, und hier ist es dieser Gast, kann er sich verteidigen. Jetzt kann er sprechen. Jetzt kann er seine Lebensphilosophie zum Besten geben. Jetzt kann er sagen, was das für eine Art sei, einen Menschen zu zwingen zu etwas, das er nicht will. Und was sagt er? Er schweigt. Die Worte bleiben ihm im Hals stecken, weil der König ein Bild von Gott ist. Und dieser Mann steht plötzlich im Lichte Gottes und sieht und erkennt, was er vorher, als seine Augen vernebelt waren von Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit, was er nicht gesehen hat, nämlich er sieht die Dinge so, wie sie sind, und er schweigt. Er hat keine Rechtfertigung mehr. Wie viele Menschen denken in ihrem Herzen, wenn ich dann einmal oben bin und vor diesem Gott, sofern es ihn überhaupt gibt, stehe, dann werde ich ihm sagen, wie ungerecht er sei. So ungerecht, dass ich über all der Ungerechtigkeit in der Welt nicht an einen gerechten Gott glauben kann. Und wenn solche Menschen dann einmal vor Gott stehen, und das werden sie gewiss, dann werden sie verstummen wie dieser Mann hier im Gleichnis. Der König befiehlt, man solle den Menschen hinaus tun, vor die Türe. Und dort ist bereits das Dunkel, dort ist bereits das Heulen, sagt die Schrift, und Zähneklappern. Drinnen oder draußen, es gibt keine neutrale Zone. Entweder sind wir dabei oder wir sind draußen. Was meint Jesus mit diesem hochzeitlichen Kleid? Jesaja schreibt in seinem Buch, Kapitel 64, Vers 6, so sind wir allesamt wie die Unreinen, und unsere Gerechtigkeit ist vor ihm wie ein unflätiges Kleid. Mit einem unflätigen, schmutzigen Kleid würden wir nie an eine Hochzeit gehen. In Offenbarung 7 lesen wir von denen, die vor Gottes Thron stehen. Denn sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lammes. Das ist das hochzeitliche Kleid. Ich erlaube mir hier eine Frage. Hast du dieses hochzeitliche Kleid? Oder denkst du, es dann zu beschaffen, wenn du alt bist und merkst, dass deine irdische Zeit abläuft? Wenn wir wissen, und das tun wir, dass wir dieses hochzeitliche Kleid brauchen und dass wir es auch haben können und es dann nicht uns schenken lassen von unserem Gott, dann muss doch Gott daraus schließen, dass wir seine Erlösung nicht wollen oder nur dann und wie es uns passt. Denken wir dann nicht ganz genau gleich wie dieser Mann im Gleichnis Jesu? Bisher haben wir Gott als Hausherrn, als König, als Autorität gesehen, der gebieten kann und der auch gebietet, auch wenn wir in beiden Gleichnissen auch seine Güte erkennen. Einmal bei der Lohnzahlung an die Arbeiter und dann bei der öffentlichen Einladung zur Hochzeit seines Sohnes. Das ist die eine Seite. Gott ist der Herr. Er kann gebieten. Er kann tun und niemand kann ihm wehren. Er kann uns Menschen sogar seine Gerechtigkeit aufzwingen. Und wir können ihr nichts entgegenhalten. Und wenn wir nur dieses Bild von Gott hätten, dann würde es manchem schwerfallen, an ihn als einen liebenden Gott und Vater zu glauben. Deshalb möchte ich in den beiden folgenden Beispielen die andere Seite von Gott und von seiner Gerechtigkeit zeigen. Das erste Beispiel steht im Buche Jona. Die große und herrliche Stadt Ninive war durch Sünde und Götzendienst durch und durch verdorben. Gott sendet den Propheten Jona und kündigt ihr das Gericht an. Die Botschaft kommt vor den König. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Kurz und klar, ohne die geringste Möglichkeit, dass irgendetwas getan werden könnte, um dieses Unheil abzuwenden. Die Botschaft landet beim König, aber sie bleibt nicht dort. Er weiß, dass das Gerichtsurteil Gottes richtig ist und er gebietet der ganzen Stadt, Buße zu tun. Und er gebietet ein Fasten für Menschen und Tiere. Und als Gott sieht, dass die Menschen so reagieren, reut es ihn und er zerstört die Stadt nicht. Wir lesen dazu im Buch Jona im Kapitel 3 den letzten Vers und im Kapitel 4 die zwei ersten. Da nun Gott ihre Taten sah, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona gar sehr, und er ward zornig. Und Jona flehte zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Lande war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und lässest dich des Übels gereuen. Ich wusste, dass du, sagt Jona. Jona ist zornig und Gott freut sich über die Errettung der Stadt Ninive. Er hatte ihr zwar die Zerstörung angedroht, aber er hatte ihre Zerstörung nicht gewollt. Schon früher durch den Propheten Hesekiel hat er dem Volk Israel gesagt, Kapitel 18, Vers 23, glaubt ihr, dass ich, der Herr, gefallen habe am Tode des Gottlosen und nicht vielmehr, dass er sich bekehre und lebe? Durch die aufrichtige Umkehr und Buße der Niniviten konnte Gott sein Urteil aufheben. Und in der Freude darüber geht er hinaus zu Jona. Dieser freut sich aber gar nicht. Er hat wirklich ein Problem und sagt es Gott auch. Als Prophet Gottes habe er in Gottes Auftrag der Stadt Ninive ihre Zerstörung angedroht und jetzt habe Gott die Stadt verschont. Und er, Jona, sei als Prophet unglaubwürdig geworden. Und er sei erledigt. Im 5. Buch Mose schreibt Gott über die Propheten. Und er sagt, wenn der Prophet etwas sagt in meinem Namen und es trifft nicht ein, dann weißt du, dass dieser kein Prophet ist, den ich gesandt habe. Du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Und genau diese Situation hat jetzt Jona erlebt. Wie bitte? Jona hätte lieber, dass so viele Menschen in Ninive tot wären und die Stadt zerstört, als dass seine Ehre als Prophet intakt sei und das Wort Gottes erfüllt sei. Wir sind auch manchmal in Gefahr, ein bisschen rechtsgläubig und zu sehr gesetzlich zu sein. Und das Erbarmen, das Jesus uns immer wieder gezeigt und geboten hat, vergessen wir. Nun will Gott aber auch unseren Knecht, der da hadert und in seinem Gerechtigkeitssinn verletzt ist, zurechtbringen. Er besucht Jona nicht mit Vorwürfen und mit einer Predigt, sondern mit einem Blumenstrauß. Ja, er lässt einen Rizinus aufwachsen. Habt ihr schon mal einen Rizinus gesehen? Es ist eine südliche Pflanze mit starken Stängeln und großen roten Blättern und stacheligen Früchten. Einen solchen lässt Gott aufwachsen. Und in seinem Schatten kann nun Jona sich freuen, dass das Leben wieder etwas mehr Qualität bekommen hat. Aber ach, in einer Nacht verdorrt die schöne Pflanze. Und Jona meint wieder allen Grund zu haben, sich zu ärgern. Da zeigt ihm Gott, warum er so gehandelt hat. Du trauerst einer Pflanze nach, für die du nichts getan hast. Und ich sollte eine Stadt mit so vielen Menschen, die ich selber geschaffen habe, einfach auslöschen und keine Trauer darüber empfinden. Was sagt Jona zu seiner Rechtfertigung? Nichts, gar nichts. Er schweigt. Das letzte Beispiel steht im Lukas-Evangelium. Es ist die bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn nach Hause zurückkehrt, wird er vom Vater äußerst liebevoll empfangen. Der ältere Sohn kommt vom Felde, sieht, dass da Tanz und Reigen ist und er hat keine Ahnung, was da vor sich geht und fragt einen Knecht, was es denn da zu feiern gäbe. Der berichtet ihm ganz genau, was passiert ist. Dein jüngerer Bruder ist zurückgekehrt und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen aus Freude darüber, dass er ihn nun wieder hat. Und da lesen wir in Lukas 15 folgendes, Verse 28 bis 32. Da ward er, also der ältere Sohn, zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: So viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachten. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Man musste aber fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der jüngere Sohn, der so selbstherrlich und reich ausgezogen war, kehrt zurück in Schmutz und Schande. Für mich war das immer ein Bild des Menschen. Reich ist er im Paradies geschaffen worden und viele von uns Menschen sind bettelarm geworden. Und er sagt zum Vater: Ich bin nicht mehr würdig. Das stimmt. Er hat recht, er ist nicht mehr würdig. Aber der Vater umarmt und küsst ihn. Der Sohn hätte denken können, jetzt sei alles wieder gut. Aber nein, das hat er nicht getan. Er hat genau das getan, und da müssen wir gut darauf achten, wenn wir die Schrift lesen. Er hat genau das getan, was er sich bei den Schweinen vorgenommen hat. Er hat gesagt: Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist Buße. Das ist Bußgesinnung. Ich bin nicht wert. Vor Gott ist keiner von uns von seiner Natur her würdig. Und der Vater sagt: Ich nehme dich wieder an. Der Sohn sagt: Ich wäre sogar glücklich, wenn ich als Knecht bei dir sein könnte. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und der Vater hätte sagen können: Ja, wenn du das willst, bitte. Sieh da, in der Hütte ist Arbeitskleidung und eine Jacke. Du kannst gleich im Feld da drüben kannst du beginnen. Nein, das hat er nicht getan. Aber niemand hätte sagen können, wenn es getan hätte, der Vater sei ungerecht. Aber der Vater lässt das gemästete Kalb schlachten und freut sich über den zurückgekehrten Sohn. Auch hier hat die echte Buße und Umkehr zu einem Wechsel, zu dem geführt, was nun geschah, was der Sohn eigentlich verdient hätte. Und der Vater es dann nicht tat. Aber jemand freut sich nicht und ist nicht fröhlich. Der ältere Bruder steht draußen, an eine Hecke gelehnt. Tränen sind in seinen Augen. Solch eine Ungerechtigkeit. Da krampft und schuftet man sein Leben lang und hat nichts davon. Dieser lebt in Saus und Braus und in tiefster Unmoral, bis er nichts mehr hat. Und dann kommt er zurück und wird mit einem gemästeten Kalb empfangen. Ich hätte nie gedacht, dass mein Vater so ungerecht handeln könnte. Ich werde nicht an dem Fest teilnehmen. Der Vater hat natürlich bemerkt, dass sein älterer Sohn am Tisch fehlt. Es macht ihn traurig und er kann es nicht mit ansehen, dass dieser Sohn sich nicht mitfreuen kann. Er verlässt das Mahl, den fröhlichen Reigen, und geht hinaus. Er hat sich ja so sehr gefreut über die Rückkehr des jüngeren Sohnes. Und nun redet er zu seinem älteren Sohn. Er weiß, dass es etwas zu erklären gibt. Dieses freundliche Zureden veranlasst den Elternsohn, sein Herz auszuschütten. Seine ganze Bitterkeit, sein ganzes Leiden über die scheinbare Ungerechtigkeit in seiner Familie kommt zum Ausdruck. So viele Jahre habe ich dir gedient und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nicht. Dieser hat dein Geld mit losen Frauen verprasst und du hast zu seinen Ehren das gemästete Kalb geschlachtet. Und nun rechtfertigt der Vater seine scheinbare Ungerechtigkeit. Und diese Rechtfertigung gehört zum schönsten und ergreifendsten, was wir in der Bibel finden. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Was mein ist, ist auch dein. Du konntest es genießen. Niemand hätte es dir gewährt. Niemand hat dir gesagt, dass du immer nur Opfer bringen musst und nichts vom Leben haben darfst. Alles, was wir besitzen, war da zu deiner Verfügung. Aber bedenke doch, dieser dein Bruder war ferne von allem Guten. Er war verloren. Er war tot. Möchtest du denn, dass er verloren geblieben wäre, weil er sich so schlecht benommen hat eine Zeit lang? Möchtest du das wirklich? Kannst du dir vorstellen, dass ich, der ich doch sein Vater bin, mich freuen konnte all die Jahre hindurch, als er in einer solch elenden und unwürdigen Situation lebte? Was sagt nun der ältere Sohn? Er schweigt. Damit bin ich am Ende unserer Betrachtung angelangt. Gott ist gerecht. Und wenn der Mensch Gottes Gerechtigkeit erkennt, dann verstummen seine Rechtfertigungen und Ausflüchte. Dann beugt er sich anbetend vor diesem gerechten Gott. Mit welcher Gerechtigkeit wirst du einst vor Gott treten? Mit deiner eigenen Gerechtigkeit? Oder nimmst du Zuflucht zu der Gerechtigkeit, von der Paulus sagt, auf dass wir durch ihn, Jesus Christus, zu der Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt? Wirst du auch mit Graf Niklaus von Zinzendorf sagen können, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Wenn du diese Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt, hast und in deinem Herzen voll bejahst, dann freut sich Gott über dich, so wie er sich über die Erretteten von Ninive gefreut hat und über den Sohn, der zurückgekehrt ist zum Vater. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, es ist immer ganz besonders, wenn wir dich besser kennenlernen, wenn wir sehen, wie du eigentlich bist, mit welcher Liebe du uns alle, die wir hier sind, gesucht haben bis zu diesem Tag. Und viele von uns haben das erkannt, haben diese Liebe angenommen und sind durch Jesus, durch sein Blut errettet worden. Aber ich weiß, es hat immer auch Menschen unter uns, die zuhören und die vielleicht nicht ganz wissen, was sie tun sollen. Und du mögest doch zu ihnen reden, dass sie an diesen liebenden, wunderbaren Vater glauben lernen und dass sie Jesus als ihren Erlöser ganz persönlich in ihr Herz und Leben aufnehmen. Wir danken dir dafür. Amen.